hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo und schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Annika Asfalk und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen werden aktuell neue, innovative Ansätze erprobt. Und wir werfen in dieser Folge einen Blick darauf, wie sich die neuen von den traditionellen immunsuppressiven Therapien unterscheiden, auf erste klinische Erfolge und Vor- und Nachteile der innovativen Behandlungen. Dazu hat mein Kollege Eduardo Fernandez-Teniado-Ramminger ein spannendes Interview geführt. Eduardo ist Redakteur im Ressort Rheumatologie. Hallo Eduardo.
Hallo.
Du hast mit Professor Dr. Falk Hiepe gesprochen. Er ist Forschungsgruppenleiter am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum und Rheumatologe an der Charité in Berlin. Was ist denn seine Motivation und das Ziel, das er sich als Rheuma-Forscher gesetzt hat?
Er möchte Autoimmunkrankheiten wie Lupus erythematodes, systemische Sklerose und Myasthenia gravis so gezielt behandeln, dass wirklich nur die am Krankheitsprozess beteiligten Zellen modifiziert oder depletiert werden. Und zwar ohne, dass das schützende humorale Immunsystem ebenfalls zerstört wird. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber innovative Ansätze weisen schon jetzt in diese Richtung. Ich habe mit Professor Hiepe aber erst einmal ein paar grundlegende Fragen geklärt. Ich begrüße als Interviewpartner Herrn Professor Dr. Falk Hiepe. Hallo.
Ja, hallo.
Bei vielen Autoimmunerkrankungen spielen die B-Lymphozyten eine zentrale Rolle. Können Sie uns die Funktion der B-Zellen bei Lupus erythematodes oder bei der systemischen Sklerose erklären?
Ja, ich fange vielleicht mal kurz damit an, etwas über das Immunsystem zu sagen.
Ja.
Wir haben ja ein angeborenes und ein erworbenes Immunsystem. Und das erworbene oder auch adaptive Immunsystem besteht im Kopf aus zwei wichtigen Lymphozytenpopulationen, den B-Lymphozyten und den T-Lymphozyten. Die Bezeichnung B-Lymphozyten kommt nebenbei bemerkt daher, dass sie erstmals in der sogenannten Bursa fabrici, einem lymphatischen Organ bei Vögeln, identifiziert wurden. Und der Name der T-Zellen steht für den Thymus, in dem diese Zellen ausreifen. Die T-Lymphozyten sind an der zellulären Immunantwort beteiligt, während die B-Lymphozyten für die humorale Immunantwort zuständig sind. Die B-Zellen, also die B-Lymphozyten, differenzieren nämlich nach ihrer Aktivierung in Plasmazellen. Und Plasmazellen, das sind die Zellen, die Antikörper produzieren und dann auch sezernieren, die wir dann im Serum nachweisen können. Zum Beispiel produziert eine Plasmazelle tausende von Antikörpermolekülen pro Sekunde.
Wahnsinnig eigentlich, ne?
Ist Wahnsinn, ja. Bei vielen Autoimmunerkrankungen spielen halt Autoantikörper in der Pathogenese eine entscheidende Rolle. Beim Lupus erythematodes sind es unter anderem Autoantikörper, die gegen Doppelstrand-DNA, also gegen Desoxyribonukleinsäure, gerichtet sind. Und diese Antikörper korrelieren oft mit der klinischen Aktivität der Erkrankung und sind mit bestimmten schweren Organmanifestationen assoziiert, zum Beispiel mit der Nierenbeteiligung, die auch Lupus nephritis genannt wird. Diese Antikörper, Autoantikörper, lagern sich in Form von Immunkomplexen, das heißt, sie bestehen aus Doppelstrang-DNA und den Autoantikörpern. Und diese lagern sich in der Basalmembran der Glomeruli, also den Nierenkörperchen, ab, wo sie dann eine Entzündung auslösen. Also das Entscheidende ist, denke ich, dass viele dieser Autoimmunerkrankungen, da spielen Autoantikörper eine entscheidende Rolle in der Krankheitsentstehung. Und das, glaube ich, ist der wichtigste Punkt, warum Therapien, die B-Zellen als Zieher haben, bei diesen Erkrankungen so wichtig sind.
Mhm. Es gibt Medikamente, die bei diesen Erkrankungen wirksam sind. Weshalb können diese Erkrankungen jedoch auch heute noch nicht völlig zufriedenstellend behandelt werden?
Ja, erstmal muss man sagen, dass wir im Übrigen erst seit den 1950er Jahren in der Lage sind, Autoimmunerkrankungen überhaupt zu behandeln, wie den Lupus. Das hat etwas mit der Entdeckung der Glukokortikoide, also Prednisolon, was der stärkste, immer noch das stärkste antientzündliche Medikament ist, zu tun. Es wurde ja in den frühen 50er, Ende 40er Jahre in der Mayo Klinik als erstes beschrieben. Und Prednisolon hat halt nicht nur einen antientzündlichen Effekt, deshalb wirkt es so gut, sondern auch einen immunsuppressiven Effekt, hat aber auch leider sehr viele Nebenwirkungen. Und dann kamen später die sogenannten Immunsuppressiva auf den Markt, meistens über die Organtransplantation, wie Azathioprin, später Cyclophosphamid oder Mycophenolat oder auch das Methotrexat. Das sind alles Medikamente, die proliferierende Lymphozyten zum Ziel haben und diese eliminieren. Zum Beispiel bei einem akuten Schub des Lupus haben wir die Situation, dass autoreaktive B-Lymphozyten stimuliert werden, die proliferieren, also teilen sich und differenzieren in sich noch teilende Autoantikörper sezernierende Plasmablasten, also Vorläuferzellen von den Plasmazellen. Mhm. Diese Zellen kann ich mit Immunsuppressiva auch oder auch mit Biologika, zum Beispiel die B-Zellen als Ziel haben, eliminieren, was zum Abfall der Autoantikörperspiegel im Serum führt. Aber nicht alle Autoantikörper verschwinden unter dieser Therapien.
Und woran liegt das?
Genau, warum ist das so? Und damit, mit dieser Frage haben wir uns am Rheumaforschungszentrum und an der Charité beschäftigt. Als Herr Andreas Radbruch so Direktor des Deutschen Rheumaforschungszentrums wurde, da hatte seine Arbeitsgruppe, das war 1997, da hatte seine Arbeitsgruppe zeigen können, dass sich nicht teilende langlebige Plasmazellen existieren. Bis dahin war die vorherrschende Meinung in der Immunologie, dass die schützenden Antikörper, die über viele Jahre nach einer Infektion oder Impfung stabil bleiben, von kurzlebigen Plasmazellen produziert werden, die ständig aus neu proliferierenden B-Zellen entstehen. Und in einem Mausmodell des Lupus konnten wir dann gemeinsam zeigen, dass sowohl kurzlebige Plasmablasten und Plasmazellen als auch langlebige Plasmazellen durch die Produktion von Autoantikörpern am Krankheitsprozess beteiligt sind. Die Plasmazellen, die langlebigen Plasmazellen, sitzen sehr geschützt in speziellen Nischen. Im Knochenmark und bei Vorliegen einer Entzündung auch im entzündeten Gewebe, zum Beispiel bei der Nierenbeteiligung in der Niere. Sie sind deshalb durch die herkömmlichen Immunsuppressiva und Therapien, die B-Zellen zum Ziel haben, nicht beeinflussbar.
Aha.
Also das ist so eine mögliche Erklärung. Und wir denken, dass diese langlebigen Plasmazellen, die Autoantikörper noch weiter produzieren, können über verschiedene Mechanismen auch dazu beitragen, dass neue Schübe entstehen. Mhm. Das ist sicherlich etwas dann noch ein bisschen zu kompliziert, das im Detail auszuführen.
Werbung.
Bei Otitis Media und Otitis Externa, Arconit Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Dank seiner Inhaltsstoffe wie blauer Eisenhut, Kampfer und Quarz wirken die Tropfen entzündungs- und schmerzlindernd. Für Ihre Patienten einfach und direkt ins Ohr zu träufeln. Arconit Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Eine andere Erklärung kann auch sein, dass wir mit den herkömmlichen Medikamenten, die B-Zellen als Ziel haben, also das Rituximab, ein Antikörper, der gegen CD20 gerichtet ist, dass der nicht tiefgreifend genug die B-Zellen eliminieren kann, sodass in bestimmten Geweben B-Zellen noch weiter vorhanden sind und an dem Entzündungsmechanismus sozusagen weiter beteiligt sind.
Jetzt gibt es ja neue Therapien, darüber sprechen wir ja gerade. Welche neuen Therapieverfahren gibt es denn zur B-Zellentfernung?
Also die schon zugelassenen Therapien, das ist das Rituximab, das ist der Anti-CD20-Antikörper und CD20 ist hauptsächlich auf B-Zellen stark sozusagen auf der Oberfläche exprimiert. Es gibt bei Lupus eine lupusspezifische B-Zell-Therapie, das ist das Benlysta, ist auch schon seit 12 Jahren zugelassen für die Erkrankung. Das ist ein Antikörper, der hemmt einen bestimmten Botenstoff, der nennt sich BAF, B-Zell-Aktivierungsfaktor oder auch Plus genannt, B-Zell-Lymphozytenstimulator, der aktiviert die B-Zellen, dass sie zum Beispiel in Autoantikörper produzierende Plasmazellen differenzieren können. Und dieser Antikörper hemmt diese Aktivierung der B-Lymphozyten. In Entwicklung ist oder in einer Phase-3-Studie bei Lupus gibt es einen Anti-CD20-Antikörper der zweiten Generation, der deutlich effektiver B-Lymphozyten auch im Gewebe depletieren soll. Da laufen gerade Phase-3-Studien. Und was den großen Durchbruch brachte, das sind die CAR-T-Zellen, die CAR-T-Cell-Therapie.
Genau. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es die Therapie von Proteasom-Inhibitoren wie Bortezomib, den bispezifischen Anti-CD3, CD19-T-Zellfänger Blinatumomab und die neue Substanz Anti-CD3-BCMA. Auf der anderen Seite gibt es die Therapie mit chimären Antigenrezeptor-T-Zellen, auch kurz CAR-T-Zell-Therapie, und die sind alle experimentell. Könnten Sie die Prinzipien dieser Therapien kurz erläutern?
Ja, kann ich gerne machen. Die Proteasom-Inhibitoren, die Sie angesprochen haben, die haben eigentlich nur einen Effekt auf Plasmazellen. Also sie wirken nur auf Plasmazellen und induzieren Apoptose. Die Therapie kommt aus der Onkologie. Diese Therapie ist zugelassen für die bösartige Plasmazellerkrankung, multiples Myelom oder auch Plasmozytom genannt. Proteasomen sind eine Art Abfalleimer, der falsch gefaltete Eiweiße oder auch Proteine genannt, zerstückelt und abräumt. Und wenn diese Proteasomen gehemmt werden, dann kommt es zu einer Anhäufung von falsch gefalteten Proteinen in der Plasmazelle, sodass sie in den Zelltod durch Apoptose getrieben werden. Da Plasmazellen unglaublich viel Eiweiß in Form von Antikörpern produzieren, darauf sind sie ja auch spezialisiert, reagieren sie besonders anfällig auf die therapeutische Hemmung der Proteasomen. Es ist also eine Therapie, die sehr selektiv für Plasmazellen ist, aber nicht die Vorläuferzellen, also die B-Zellen, angreift und sie kaum beeinflusst. Im Gegensatz dazu die CAR-T-Zell-Therapie. Die CAR-T-Zell-Therapie ist entwickelt worden zur Behandlung von hämatologischen Erkrankungen wie B-Zell-Lymphom oder B-Zell-Leukämien. B-Zellen exprimieren nicht nur hoch auf ihrer Zelle CD20, sondern auch CD19. Diese CAR-T-Zellen, die gegen CD19 gerichtet sind, sind also eine B-Zell-gerichtete Therapie, aber nicht nur B-Zell-gerichtet, sondern auch gegen Plasmazellen, die CD19 auf ihrer Oberfläche haben. Nicht alle Plasmazellen haben auf ihrer Oberfläche CD19, aber ein Teil, ungefähr 50% der Plasmazellen im Knochenmark, exprimieren CD19. Die Produktion der CAR-T-Zellen ist relativ aufwendig. Es ist eine individualisierte Therapie.
Das ist ein sehr komplexes Verfahren, ne?
Genau. Man entnimmt aus dem Blut oder gewinnt die Blutzellen mittels Leukapherese und aus diesem Leukapherese-Material werden dann mit bestimmten Methoden nur die T-Zellen gereinigt. Und diese T-Zellen werden dann genetisch verändert. Und zwar auf ihrer Oberfläche werden die so verändert, dass sie auf ihrer Oberfläche einen Rezeptor haben, der gegen CD19 gerichtet ist. Und der Patient wird, bevor er diese Zellen bekommt, einige Tage vorher noch lymphoablativ behandelt mit Fludarabin und Cyclophosphamid. Ist auch schon eine relativ aggressive Therapie, um genügend Raum für diese T-Zellen zu schaffen. Und dann gibt man die T-Zellen als Infusion dem Patienten zurück. Und die tun ihre Arbeit und eliminieren die B-Zellen sehr tiefgreifend. Mhm. Letzten Endes was Ähnliches ist das Blinatumomab. Das Blinatumomab oder Blinatumomab ist ein Antikörper, ein bispezifischer Antikörper. Der eine Arm des Antikörpers ist gegen CD19 gerichtet, also gegen die B-Zellen, und der andere Arm gegen CD3. Und CD3 ist ein Marker der T-Zellen. ja, der relativ spezifisch auf T-Zellen CD3 exprimiert.
Also der Antikörper fängt T-Zellen und B-Zellen.
Genau, der bringt die beiden, wenn man so will, zusammen. Mhm. Es ist letzten Endes ein ähnliches Therapieprinzip wie mit den CAR-T-Zellen. Nur, dass man hier sozusagen den Antikörper appliziert und dann die T-Zellen zu den B-Zellen gebracht werden. Die T-Zellen des Patienten killen dann, wenn der Antikörper die B-Zellen sozusagen bindet, killen dann diese B-Zellen. So muss man sich das vorstellen.
Vor kurzem wurde in der Charité der Wirkstoff Teclistamab bei einer Patientin mit Lupus erythematodes erfolgreich eingesetzt. Wie funktioniert dieser Wirkstoff und ist das dasselbe Prinzip?
Es handelt sich ebenfalls um einen bispezifischen Antikörper, der mit dem einen Arm gegen CD3 gerichtet ist, also ein T-Zellfänger ist, und auf dem anderen Arm ist der Antikörper gerichtet gegen BCMA. Es gibt ja auch CAR-T-Zellen, die gegen BCMA gerichtet sind, und BCMA steht für B-Cell Maturation Antigen. Dieses Antigen ist hochexprimiert auf Plasmazellen. Es ist aber auch jedoch nicht so stark auf B-Zellen exprimiert. Teclistamab wurde erstmals in der Klinik für Rheumatologie und klinische Immunologie der Charité bei einer Patientin mit einem schweren lebensbedrohlichen systemischen Lupus angewendet. Innerhalb von wenigen Wochen kam es zu einer kompletten klinischen Remission bei dieser Patientin, die vorher auf die üblichen Standardtherapien nicht angesprochen hatte. Die Autoantikörper gegen Doppelstrang-DNA verschwanden. Teclistamab führte zu einer extremen Depletion von langlebigen Plasmazellen im Knochenmark, aber auch von B-Lymphozyten. Aufgrund der Depletion von Plasmazellen kam es zu einem deutlichen Abfall der Immunglobulinspiegel im Serum, die substituiert werden mussten, um die humorale Immunabwehr zu gewährleisten. Dieser Fall wurde kürzlich federführend von Dr. Tobias Alexander im New England Journal of Medicine publiziert. In demselben Journal wurde auch eine Arbeit aus der Erlanger Arbeitsgruppe um Professor Schett publiziert, die sehr erfolgreich 4 Patienten mit einer schweren Autoimmunerkrankung, die ebenfalls auf Standardtherapien nicht angesprochen hatten, mit Teclistamab behandeln konnten.
Und was haben diese Therapien gemeinsam und wo unterscheiden sie sich?
Wenn man so will, die CAR-T-Zellen sind einfach aufwendiger herzustellen. Beide tun letzten Endes dasselbe, wobei wir natürlich noch nicht ausreichend Studien haben. Nach dem jetzigen Stand ist es so, dass beide sehr effektiv arbeiten und Remissionen erzeugen können, die zur Therapiefreiheit führen. Dass die immunsuppressive Therapie nicht mehr fortgeführt werden muss und auch die Cortisontherapie nicht mehr nötig ist dann langfristig.
Was ja ein wahnsinniges Wort ist, ne?
Das ist Wahnsinn.
Also gerade bei schwerem Lupus oder schwerer systemischer Sklerose.
Genau.
Und wann sollte eine Therapie mit CAR-T-Zellen nicht durchgeführt werden?
Also ich würde erstmal sagen, das ist ja immer noch eine experimentelle Therapie.
Ja.
Wir haben Fallberichte, Fallserien und es gibt bis jetzt bei Patienten, die einen schweren Verlaufsform haben, also die auf die üblichen Standardtherapien nicht ausreichend ansprechen. Deshalb macht es aus meiner Sicht zunächst keinen Sinn, diese Therapie bei Patienten einzusetzen, die eher eine milde Verlaufsform haben oder die gut auf die Standardtherapien ansprechen. Das kann sich ändern, wenn die Studienlage das hergibt, dass man auch bei Autoimmunerkrankungen, die vielleicht nicht lebensbedrohlich sind, dann diese Therapien auch einsetzt. Mhm. Gut, und dann gibt es sicherlich auch Kontraindikationen, die vielleicht so eine relativ aggressive Therapie verbieten, wenn die Nierenfunktion sehr schlecht ist oder die Kardiale, die Herzfunktion sehr schlecht ist oder die Lungenfunktion extrem schlecht sind. Mhm. Alles das sind ja sozusagen Punkte, wo auch zu Nebenwirkungen führen können.
Einige der anderen neuen Therapien, ne, die greifen auch gezielter als bisherige Therapien ins Immunsystem ein. Haben die das Nebenwirkungsspektrum der CAR-T-Therapie oder haben sie es nicht? Oder wie unterscheiden sie sich?
Also bei der CAR-T-Zelltherapie und sicherlich auch bei den bispezifischen Antikörpern, dann ist eine häufige Nebenwirkung, das sogenannte Zytokin-Freisetzungssyndrom oder Cytokine-Release-Syndrom. Und es gibt auch so ein Immuneffektor Cell-Associated Neurotoxicity-Syndrom, was bei der CAR-T-Cell-Therapie beschrieben ist. Bis jetzt bei den Autoimmunerkrankungen spielen diese Nebenwirkungen keine große Rolle oder sie sind nur sehr, sehr mild. Das hat was damit zu tun, dass natürlich bei den bösartigen Erkrankungen viel mehr, wenn man so will, Krebszellen vorhanden sind, die dann vernichtet werden und das dann zu einer stärkeren, wenn man so will, zum Beispiel zu einem stärkeren Zytokin-Freisetzungssyndrom führt. Wir haben ja keine massive Vermehrung von diesen Zellen bei den Autoimmunerkrankungen. Nur, dass wir halt Zellen haben, die halt sozusagen autoreaktiv sind. Natürlich haben alle diese Therapien ein gewisses Risiko für Infektion. Das muss man bedenken. Bei der CAR-T-Cell-Therapie wird ja vorher noch sozusagen eine Konditionierungstherapie durchgeführt mit Fludarabin und Cyclophosphamid.
Das heißt, die Patienten haben keine Immunabwehr mehr oder kaum noch?
Sagen wir mal so, die ist reduziert, ja, sodass ein Infektionsrisiko natürlich immer mit bedacht werden muss.
Ja, und wo liegen die Grenzen dieser Therapien?
Auf alle Fälle sind sie ja hochwirksam. Wir haben keine Langzeiterfahrung. Gerade CD19 ist nicht nur auf den B-Zellen, sondern auf den Vorläufern, den Pro-B-Zellen, exprimiert. Das hat man auch bei Rituximab gesehen, dass es Patienten gibt, die dann Langzeit niedrige B-Lymphozyten zum Beispiel im peripheren Blut aufwiesen. Und das kann natürlich dann auch immer wieder ein Risiko für Infektionen darstellen. Der zweite Punkt ist, wir wissen, es wird sehr selten berichtet, dass nach CAR-T-Zell-Therapie, meines Erachtens noch nicht bei den Patienten, bei den Autoimmunpatienten, aber bei Patienten, die wegen einer malignen Erkrankung mit CAR-T-Zellen behandelt wurden, dass zum Beispiel bösartige Zweiterkrankungen auftreten können, zum Beispiel T-Zell-Lymphome oder auch andere Malignome. Das scheint extrem selten zu sein. Aber wir haben bei Autoimmunerkrankungen natürlich bis jetzt Erfahrung von wenigen Jahren.
Wie unterscheiden sich diese neuen Ansätze von traditionellen immunsuppressiven Therapien in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit?
Der große Vorteil dieser neuen Ansätze ist, dass danach die immunsuppressive Therapie beendet werden kann, wenn man eine Remission erreicht. Und bis jetzt gibt es kaum einen Fall, wo das nicht erreicht wurde. Das heißt, wir können alle die herkömmlichen Medikamente absetzen. Und das hat natürlich viele Vorteile im Vergleich zur Dauertherapie mit Immunsuppressiva, die natürlich auch ihre Nebenwirkungen haben. Auch dauerhaft dann Patienten unter Immunsuppressiva haben ein erhöhtes Risiko für Infektionen und so weiter. Die Patienten benötigen kein Prednisolon mehr. Wir wissen, dass die Langzeittherapie mit Prednisolon viele Probleme bereitet für die Patienten, sei es die Entwicklung von Osteoporose, das erhöhte Infektionsrisiko, die Haut, die dünner wird, der graue Star, der induziert wird und. Es ist sicherlich ein Riesenvorteil, wenn die Patienten therapiefrei werden. Was wir nicht wissen ist, können neue Schübe entstehen? Das ist bis jetzt nicht beschrieben worden. Aber wir können das ja nicht ausschließen.
Ja, ein bereits bekannter Ansatz ist die autologe Stammzelltransplantation. Wann wird diese Therapie überhaupt noch eingesetzt?
Ich glaube, das wird jetzt ein alter Hut. Wir haben ja selber eigene Erfahrungen bei schweren Autoimmunerkrankungen gesammelt, gemeinsam mit unseren Hämatologen, mit Frau Professor Arnold damals, in der Charité und haben seit 1998 schwere Verlaufsformen von Autoimmunerkrankungen, Lupus, systemische Sklerose, Vaskulitis behandelt. Und im Prinzip haben wir Ähnliches erreicht wie mit der CAR-T-Cell-Therapie, aber zu einem viel höheren Preis. Ich meine jetzt nicht finanziell. Es ist eine noch mal deutlich aggressivere Therapie. Denn bei der Stammzelltherapie wird das gesamte adaptive Immunsystem eliminiert. Und es dauert ja Monate, bis sich das wieder rekonstituiert hat. Das heißt, auch die T-Zellen sind für eine Weile alle weg. Das gesamte adaptive Immunsystem wird zerstört mit Antithymozytenglobulin. Also auch ein alter Hut, das sind Antikörper, die werden hergestellt durch Immunisierung von Kaninchen oder Pferden. Das sind keine monoklonalen Antikörper. Und man kann die Therapie nur wirklich bei wirklich extrem schwerstkranken Patienten, weil das ein hohes Risiko ist, dass auch fatale Infektionen auftreten oder auch die Herz-Kreislauf-Belastung ist extrem. Es gab immer wieder Todesfälle, auch wenn man sich die Literatur anschaut, die mit der Therapie zu tun hatte.
Also dann ist das jetzt schon eine große Verbesserung, die Sie jetzt erreicht haben.
Es ist eine, wenn man so will, selektivere Therapie. Sie betrifft sozusagen die humorale Immunantwort. Und der Vorteil bei den CD19-KT-Zellen ist, dass sie auch nicht alle Plasmazellen eliminieren. Offensichtlich hauptsächlich die Plasmazellen, die die Autoantikörper produzieren. Während die Impftiter unter der KT-Zelltherapie, die gegen CD19 gerichtet ist, scheinbar nach den jetzigen Daten nicht beeinflusst wird. Und das ist schon mal ein großer Vorteil.
Das ist wohl wahr, ja. Kommen wir nochmal zurück auf die neuen Therapien. Welche Erfolge sehen Sie im Verlauf? Gibt es da Beispiele aus Ihrer Praxis?
Die KT-Zelltherapie wird jetzt auch in klinischen Studien an der Charité gemeinsam mit den Hämatologen durchgeführt. Erste Patienten wurden erfolgreich behandelt. Professor Gerhard Grönke, der vor fast 2 Jahren an der Charité als Direktor der Klinik für Rheumatologie berufen wurde, kommt ja aus Erlangen. Und er hat dort in der Rheumatologie um Professor Schett gemeinsam mit den Hämatologen an der Einführung der KT-Zelltherapie bei schweren Autoimmunerkrankungen wie Lupus mitgewirkt. Er bringt somit einen großen Erfahrungsschatz aus Erlangen mit und pusht diese Therapien. Wir haben an der Klinik auch Erfahrungen mit dem monoklonalen Antikörper Daratumumab gesammelt. Das ist ein Antikörper, der gegen CD38 gerichtet ist. CD38 ist hauptsächlich auf Plasmazellen exprimiert. Zunächst wurden 2 Fälle mit schwerstem Lupus und fehlendem Ansprechen auf die Standardtherapien mit diesem Antikörper erfolgreich behandelt. Das klinische Ansprechen der Therapie geht mit einem Abfall der Autoantikörperspiegel einher. Diese beiden Fälle wurden 2020 im New England Journal of Medicine publiziert. Eine Pilotstudie unter Leitung von Dr. Alexander mit 10 Lupuspatienten ist kürzlich abgeschlossen worden. Die Daten sind noch nicht publiziert. Sie bestätigen die positiven Ergebnisse, die wir bei den ersten Patienten beobachtet haben.
Toll. Welche Aspekte sind abschließend noch erwähnenswert?
Ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg, Autoimmunerkrankungen besser und auch selektiver zu behandeln, mit der Chance, Langzeitremissionen oder sogar Heilung zu erzielen. Diese neuen Therapien sind zwar teuer, aber wenn wir Langzeitremissionen erzielen können, rechnen sie sich. Noch sind sie aber experimentell. Wir brauchen natürlich klinische Studien, kontrollierte Studien, um die Überlegenheit dieser Therapien gegenüber den derzeitigen Standardtherapien zu belegen. Das ist auch wichtig, um die Zulassung zu erreichen. Man muss natürlich immer noch bedenken, es handelt sich um Therapien, die nicht absolut selektiv sind. Neben krankmachenden B-Zellen und Plasmazellen werden auch Plasmazellen und B-Zellen eliminiert, die für die humorale Immunität zuständig sind. Unsere Vision ist, nur die Plasmazellen und ihre Vorläuferzellen, die B-Zellen, zu eliminieren, die für die Krankheit relevant sind, sodass dabei das schützende, humorale Immunsystem vollkommen erhalten bleibt. Wir haben am Deutschen Rheumaforschungszentrum ein Therapieverfahren entwickelt, das es erlaubt, sehr selektiv krankmachende Plasmazellen zu eliminieren. Die Studien in Autoimmunmodellen sind vielversprechend. Dies könnte für viele Erkrankungen, die durch pathogene Antikörper, wie zum Beispiel Autoantikörper, verursacht werden, eine interessante Option werden. Bis zur Überführung in die Klinik werden aber noch Jahre vergehen.
Ja, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hiepe, für das informative und spannende Gespräch.
Gerne, ich danke Ihnen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, finden Sie in den Shownotes oder auf springermedizin.de viele weitere Beiträge zu diesen neuen Therapien und zur Rheumatologie allgemein. Wenn Sie im medizinischen Bereich tätig sind, können Sie sich ganz einfach registrieren und auch ohne Abo schon viele Beiträge lesen. Und damit danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.